Ja, meine Lieben, also verzeiht die Verspätung durch die Generalversammlung. Wir werden es daher mitten gleich ins Paradies stürzen. Wir sind ja dabei, das ein bisschen aufzuarbeiten, den Anschluss wiederzufinden. Eigentlich sollte man uns schon mit dem Sündenfall intensiv beschäftigen. Aber vielleicht trotzdem noch ein bisschen Ergänzungen zum Garten Eden überhaupt, mit dem wir uns das letzte Mal schon beschäftigt haben. Wir haben also dieses sehr interessante Bild auch des Baumes, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, beziehungsweise der Baum des Lebens. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wissen wir bereits, oder haben wir das letzte Mal auch besprochen, hier wird überhaupt das erste Mal das Wort Böse erwähnt. Das ist also schon ganz interessant. Einmal vorher gibt es das Wort in der Bibel nicht. Und das heißt, es wird hier tatsächlich ein Zustand beschrieben, wo das erste Mal in Erscheinung tritt, das heißt wirksam hervortritt. Die Widersachermächte als solche gibt es ja zwar schon länger, aber hier beginnen sie sich erstmals so richtig ins Schöpfungsgeschehen einzumischen. Und das heißt, ab dem Moment geht die Bahn eigentlich schon in Wahrheit in Richtung Sündenfall. Und das Bild des Baumes ist sehr gut gewählt dafür. Erstens einmal Garten Eden überhaupt, die Pflanzenwelt, das Gartenmäßige hat was zu tun mit der Ätherwelt. Also das heißt mit der Welt der lebendigen Bildekräfte. Das vielleicht einmal als erstes wichtige Unterscheidung zu dem, was im Sechstagewerk vorher passiert. Also in den sechs Schöpfungstagen, weil dort geht es um die Seelenwelt, haben wir gesagt. Also um die Ausgestaltung der Seelenwelt, der kosmischen Seelenwelt oder der Seelenwelt der Elohim, wenn man so will. Das ist also mehr oder minder gleichbedeutend. Also das heißt, Sechstagewerk hat noch überhaupt nichts zu tun mit einer äußeren Schöpfung in Wahrheit, sondern also zumindest der Blickwinkel nicht. Ich will damit nicht sagen, dass nicht schon äußerlich was sichtbar gewesen wäre, wenn wer hinschauen hätte können, aber geschildert wird es aus der Perspektive der Seelenwelt heraus. Also man blickt eigentlich in die Seele der Elohim, was passiert beim Sechstagewerk. Und jetzt mit dem Garten Eden, zweite Schöpfungsgeschichte, schildert jetzt nicht mehr die Geschehnisse in der Seelenwelt, sondern die Geschehnisse in der Ätherwelt, also in der Welt der lebendigen Bildekräfte, wo es sich jetzt auch bereits aber schon zum physischen bis zu einem gewissen Grad auch zu verdichten beginnt. Also man kann sagen physisch-ätherische Welt. Das ist etwas Zusammengehöriges. Also physisch-ätherische Welt. Was haben wir denn da alles? Wollt ihr das noch behalten, da das Schema oder?
Das ist fotografiert, ja.
Nein, dann
auf der Mittelseite vielleicht was, oder?
Ich putze es einmal daher. Also wir haben die Ätherkräfte, das ist der Lebensäther. Das ist halt ziemlich klein. Lebensäther, haben wir schon davon gesprochen, dann gibt es den Klangäther. Klangäther, dann gibt es den Lichtäther, Wärme, ich schreibe jetzt in Klammer Äther, weil hier ist der Übergang zum Physischen. Physische Wärme, ätherische Wärme, da ist eigentlich der Übergang vom Physischen über in die höheren Weltbereiche. Im Grunde überhaupt. Also das heißt immer, auch wenn was aus dem höchsten Geistigen wirkt, das Eintrittstor, dass es bis in die physische Welt kommt, ist immer die Wärme. Das ist immer das Eintrittstor. Das ist die Anschlussstelle, sozusagen. Und dann darunter die Elemente, Luft, Wasser, Erde. Die äußerlich sich zeigen halt durch den gasförmigen Zustand, durch den flüssigen Zustand, durch den festen Zustand, aber das ist ja im Grunde nur die äußere Erscheinung. In Wirklichkeit leben dahinter Wesenheiten, Elementarwesen zum Beispiel. Also die Elementarwesen des Irdischen, des Wässrigen, des Luftförmigen.
Und des Feuers.
Und des Feuers, genau. Genau. Und da interessant, die Elementarwesen des Feurigen, also die sogenannten Salamander, wie sie auch genannt wurden immer, die, naja, haben schon sowas wie ein Ich-Prinzip. Das ist interessant. Also Salamander entstehen dort, wo sich zum Beispiel aus der Gruppenseele der Tiere so gewisse Splitter abspalten. Dass die Gruppenseele der Tiere, nicht das einzelne Tier, aber die Gruppenseele der Löwen oder der Gazellen oder sonst was, die verfügen über ein Ich. Und da können sich aber Splitter sozusagen absplittern und die haben was mit diesen Elementarwesen des Wärmeartigen zu tun, also mit den sogenannten Salamandern. Weil die anderen darunter sind nicht im engeren Sinn geistige Wesenheiten, sie sind zwar übersinnliche Wesenheiten, also wir sehen sie nicht mit Augen, aber sie sind in dem Sinn nicht geistige Wesenheiten, weil geistige Wesenheit heißt, dass sie zumindest über ein Ich verfügen, das heißt über die schöpferische Geisteskraft verfügen. Und das ist bei diesen unteren nicht der Fall. Die sind zwar sinnlich nicht, natürlich nicht sichtbar, höchstens in ihren Wirkungen sichtbar, also und die machen eigentlich die Gestaltung der ganzen äußeren Naturwelt. Im Grunde, die stecken dahinter, also im Pflanzenwachstum, in der Bildung der Gestalt der Tiere, bis ins Mineralische hinein. Also gerade die Erdelementarwesen wirken ganz stark bis in die Gestaltung des Mineralischen hinein. Das sind die Wesenheiten, die dann zum Beispiel bewirken, dass alle Kristalle nicht wirkliche Idealkristalle sind, da haben wir mal gesprochen darüber, sondern dass da drinnen eigentlich wahnsinnig viele Strukturen sind, die man äußerlich als Fehler betrachten könnte, in Wahrheit machen die aber den Reichtum der Natur aus. Das gibt den Kristallen zum Beispiel überhaupt erst ihre Stabilität. Ein absoluter Einkristall, der perfekt gebaut wäre, dann wenn ich einmal nur schief hinschaue, würde er zerbrechen in tausend Splitter, weil ein Idealkristall dem Druck nicht mehr ausweichen kann. Der hat keine Möglichkeit. Der ist so starr, so festgefügt, dass die einzige Möglichkeit auszuweichen ist, vollkommen zu zerbrechen. Das heißt, er zerstäubt eigentlich. Das ist das, was der Herr Ahriman immer bewirken möchte. Der möchte eigentlich diesen Idealbau erzeugen. Das wäre aber genau der Vernichtung anheimfällt, weil der kann eigentlich nur mehr zerfallen. Ein Realkristall hat unheimlich viele Fehlstellen, die in Wahrheit aber geordnetes und in sich bewegliches Gebilde darstellen. Und darin wirken Elementarwesen. Die wirken da drinnen, die machen das. Das ist eben, die Wissenschaft wird halt sagen, naja, zufällig entstehen halt irgendwelche Fehler drinnen. In Wahrheit ist wirken da drinnen diese Elementarwesen, also namentlich die Gnome halt und diese ganzen, wie man sie halt nennt. Die wirken also sehr stark im Mineralreich, die wirken aber auch hinein in die Metalladern, die wirken im Unterirdischen, in Bergwerken und in diesen Dingen, die hängen damit zusammen, wie diese Strömungen der Metalle in den Kristallgefügen sich ausbreiten und so weiter, was ganz Spannendes ist, weil die Metalle wieder zusammenhängen mit den Planetenwirkungen und das sind alles die Punkte, wo die äußere Naturwissenschaft klarerweise nichts anderes als Zufall mehr damit sagen kann. Weil sie sagt, ja, es gehorcht halt physikalischen Gesetzmäßigkeiten, aber wie das genau ausschaut, ist halt Zufall im Grunde. Und das ist eben nicht nur Zufall, sondern da sind diese Wesenheiten dahinter, die aber nicht eben eigentlich schöpferische Wesenheiten sind. Sie sind zwar übersinnlich, aber eben nicht schöpferisch, sondern sie stehen dann unter der Leitung höherer Wesenheiten, die sozusagen ihnen bildlich gesprochen die Aufträge erteilen. Das heißt, das sind Engelwesenheiten, höhere Engelwesenheiten dann, die Führer eigentlich sind. Kennt man in den ganzen Mythologien drinnen,
Im Wasser sind es die Undinen.
Im Wasser sind es die Undinen, genau. In die Sylphen. Das sind die Sylphen, die wir im Mysterium-Drama da drinnen haben. Da kommen gerade die Sylphen und die Gnomen als
zwei ein bisschen gegensätzliche, weil die haben das sehr Irdische und die kommen auch sehr leicht natürlich in die Fänge Ahrimanns wieder hinein, also in das Verfestigende, da ist immer dieser Kampf mit Ahrimann, die kämpfen eigentlich dauernd mit ihm. Weil der Ahrimann möchte ihm immer genau den exakten Bau verwirklichen und die müssen dagegen arbeiten im Grunde. Also das ist eine ständige Kampfsituation, während die Sylphen wieder mehr mit dem Luziferischen zu ringen haben, also das, was verflüchtigen will. Weil eigentlich sollten sie eben da sein, dass sie wirklich im Luftelement arbeiten und der Luzifer will es aber wegziehen, im Grunde. Also sie zu wenig eingreifen lassen ins Irdische und der Ahrimann umgekehrt will sie zu viel hineinleiten und da einfrieren sozusagen. Also die Gnomen haben immer die Gefahr, dass sie eigentlich in dem Ahrimannischen erfrieren drinnen, dass sie dort ersticken drinnen. Und der Luzifer will sie eben hinausheben zu sehr, also mehr Richtung Wärme, Lichtelement und so.
Der Wassergeist oder die Utinen haben es am leichtesten.
Die haben es am leichtesten, da das Gleichgewicht zu haben. Das ist richtig, ja. Also das ist nicht unrichtig im Mysterium, dass gerade die zwei herausgeholt sind von den Utinen, ist sozusagen keine Rede. Die halten leichter das Gleichgewicht. Also das. Wobei man überhaupt natürlich auch sagen kann, insgesamt sind die unteren mehr dem Ahrimann zugänglich und die oberen, weil da stecken in Wahrheit auch Elementarwesen dahinter, hinterm Lebensäther, hinterm Klangäther, hinterm Lichtäther. Und das insgesamt ist natürlich mehr zugänglich dem Luzifer. Also, weil das hat schon überhaupt nichts Materielles mehr. Licht schon allein ist nicht mehr etwas Materielles.
Kann man es dann noch Elementarwesen sagen?
Oder? Ja, kann man schon sagen. Oh ja, doch, es ist. Also solche Lichtelementarwesen, Wärmeelementarwesen tragen wir auch zum Beispiel sehr stark in uns, dass die beiden insbesondere, na auch die wirken sehr stark in unserem Denken zum Beispiel. Wir bilden mit jedem Gedanken, den wir bilden, jeder Gedanke ist eigentlich ein Elementarwesen in Wahrheit. Was dahinter steckt. Wir haben halt nur das schwache Spiegelbild davon. Unsere abstrakten Gedanken sind nur ein Spiegelbild davon, aber die Realität dahinter sind Elementarwesen, die da drinnen wirken und die wir erzeugen im Grunde, die wir bilden und die auch weiterwirken in uns. Also das kann so weit gehen. War zum Beispiel die Frage, ja, was ist denn dieser Geist von Johannes Jugend im Mysteriendrama? Also Steiner hat ein paar Mysteriendramen geschrieben, wo er diese Dinge sehr bildhaft dargestellt hat. Und da kommt erstens einmal heraus, wenn man sich geistig entwickelt, kommt einmal irgendwann die Begegnung mit dem sogenannten Doppelgänger. Der Doppelgänger ist im Grunde das, was wir alles noch an Fehlern in uns tragen, die wir namentlich aus früheren Inkarnationen mitschleppen. Und ein Fortschritt auf dem Weg der geistigen Schulung ist, dass uns das einmal objektiv vor das geistige Auge tritt, diese eigene Missgestalt sozusagen, das heißt die Summe aller unserer karmischen Verfehlungen aus der Vergangenheit, alles, was wir in uns noch zu bewältigen haben. Jetzt ist dieser Doppelgänger aber im Grunde auch eine zusammenfassende Erscheinung, hinter der sich noch viele andere Gestalten verstecken, die dann zum Beispiel aus einer bestimmten Inkarnation kommen oder aus einer ganz bestimmten Fehlhaltung, die wir begangen haben. Was sind das für Gestalten? Eigentlich Elementarwesen, die aber wir geschaffen haben und die wir mit uns herumtragen und die nur wir erlösen können. Erlösen können heißt dann, dass wir unser Karma, unser Schicksal aufarbeiten. Dann wird dieses Elementarwesen eigentlich wieder in unser volles Wesen integriert und damit erlöst. Ansonsten bildet es nämlich einen Fremdkörper. Diese Elementarwesen sind nämlich eigentlich grundsätzlich Abschnürungen eines geistigen Wesens. Sind aber sozusagen der ungeistige Teil davon. Darum sind sie ja nicht selber schöpferisch. Aber es schnürt sich was ab, zum Beispiel wir haben im Seelischen irgendwas Negatives getan, haben in unserer Seele was zerstört, das macht sie selbstständig. Das hat zwar keine Schöpferkraft, aber es lebt so als fremder Einschluss, aber doch zu uns gehörig, weil es ist aus unserem Fehler entstanden. Ist aber durchaus selbstständig tätig bis zu einem gewissen Grad. Zwar nicht mit einem eigenen Ich, aber doch oft mit einer sehr hohen Raffinesse versehen. Weil auch im Astralischen zum Beispiel, im Seelischen, hohe Weisheit drinnen leben kann. Also dieser Doppelgänger oder diese Teilwesen des Doppelgängers, die sind sehr wiff oft. Und weil die führen uns im Grunde auch zu unserem Karma irgendwo hin, zu unserem Schicksal hin. Weil der sucht also gewisse Situationen eben auf und uns fällt es gar nicht auf, dass da jetzt endlich die Bananenschale liegt, auf der wir ausrutschen können. Der Doppelgänger sieht es genau, der sieht genau, wo die Gelegenheit ist. Und führt uns genau dorthin, wo wir, wenn wir uns bewusst machen würden, wahrscheinlich gerne einen Bogen darum machen würden. Aber er führt uns hin. Und das sind eigentlich Elementarwesen. Sie sind nur etwas anders als die, die draußen in der Natur wirken, da sie natürlich dadurch, dass sie vom Menschen, das heißt von einem Individuum geschaffen sind, haben sie einen sehr individuellen, sehr persönlichen Charakter. Wenn zum Beispiel Elementarwesen, die aus Abschnürungen von Gruppenseelen entstanden sind, die ein Dasein im Geistigen im Grunde haben, also die Seele der Löwen oder die Seele der Affen oder was, die lebt nicht so verkörpert auf Erden wie wir. Ja, die einzelnen Affen schon, aber die große Wesenheit schwebt drüber. Die hat einen ganz anderen Charakter, einen viel, wie soll ich sagen, naja, größeren, aber auch weniger konturierten Charakter als so die Gruppen, als diese Elementarwesen, die der Mensch schafft. Die sind viel, viel markanter sozusagen. Also auch wenn man sie erleben kann, stehen sie dir also viel gestalteter einfach da. Viel menschlicher gestaltet auch. Also daher der Doppelgänger, der wirklich ähnlich dem Menschen erscheint. Das können Menschen manchmal haben, also wenn sie sich beginnen bewusst zu werden ihrer eigenen Mängel, die sie haben, und dass das heraufkommt irgendwo. Vielleicht, weil man gerade jetzt wieder irgend sowas tun will und plötzlich sieht man wirklich, kommt ins Zimmer rein und sieht sich selber am Schreibtisch sitzen zum Beispiel. Das wäre so ein Doppelgängererlebnis. Und dann ist es wieder weg. Und natürlich, wenn man es jetzt für äußere Gestalt halten würde, die da, dass da körperlich wie am Sessel sitzt, wäre es falsch, wäre es ein Aberglaube. Es ist ein geistiges Erlebnis, aber es ist in dem Moment, wo man es erlebt, ganz ähnlich einem sinnlichen Erlebnis. Darum heißt es eben der Doppelgänger auch. Und das erscheint eben deswegen in der Gestalt, weil diese menschlichen Gestaltungskräfte so stark da hineingehen. Was eben bei den Naturelementarwesen nicht der Fall ist. Also das kann man schon unterscheiden dann. Diese Begegnung mit dem Doppelgänger, die hat überhaupt unheimlich viele Nuancen und Stufen. Also das ist nicht nur ein einfaches Ding. Ich meine, es kann sich, wenn es mehr geistig erlebt wird, also das heißt auf einer höheren Ebene erlebt wird, dann kommt halt das, anstatt des Doppelgängers mehr das, was man den kleinen Hüter der Schwelle nennt, das ist dann ein mehr, naja, je nachdem, drachenähnliche, sehr missgestaltete, aber gar nicht mehr so deutlich menschenähnliche Gestalt. Sondern da kommt also noch deutlicher hervor unsere karmischen Verfehlungen, die ja im Grunde immer irgendwo darauf beruhen, dass wir in unserem Seelischen, in unserem Astralischen, den tierischen Begierdekräften zu ähnlich werden und das nicht aus dem Ich heraus im Griff haben. Und je nachdem, welches Schweinerl oder welcher Drache wir halt im Leben sind, das kommt dann mehr ins Bild. Aber das ist schon ein höheres Erlebnis, als wenn es sozusagen unmittelbar der Doppelgänger ist, wo ich mich wie eine sinnliche Gestalt äußerlich sehe für einen Moment. Also das heißt, der geistige Fortschritt bedeutet dann, dass es mehr als diese Hütergestalt wird, diese kleine Hütergestalt zunächst einmal, und die Aufforderung sehr deutlich an uns stellt, verwandle mich bis ich zu einem schönen Bild werde, bis ich zu einem menschlichen Bild eigentlich werde. Das ist genau das, wo die Gestalt dann auch, diese Gestalt des Hüters beginnt sich zum Beispiel zu zerteilen in die drei Tiergestalten. Das ist was sehr häufig geschildert wird bei Einweihungserlebnissen, dass er jetzt also in die Einweihung geht und dann stürmen der Reihe nach drei wilde Tiere auf ihn zu. Meistens eben irgendwie verwandt mit der Adlergestalt, mit der Löwengestalt, mit der Stiergestalt, also mit den Sphinxtieren irgendwo. Und das ist nichts anderes als Aufspaltung, dass diese Kräfte hängen zusammen mit Denken, Fühlen, Wollen zum Beispiel in uns. Und das heißt, da wird das Bild jetzt noch genauer, es zeigt sich, was ist da im oberen Bereich sozusagen an Hässlichkeit noch in mir, was ist im mittleren Bereich drinnen und was kommt da gar von unten heraus. Vielleicht ist dann sogar noch der Drachenschwanz oder sowas dran, also gerade bei den unteren Kräften. Der Dante schildert es zum Beispiel in der Göttlichen Komödie. Gleich ganz am Anfang, als er da in den düsteren Wald kommt am Karfreitag, also das heißt, wo dieses Einweihungserlebnis beginnt, das erste, was er erlebt, sind drei wilde Tiere, die hindern ihn, da wieder aus dem Wald herauszukommen. Und die stürmen sozusagen auf ihn los. Und das ist aber nichts anderes als die eigenen Verfehlungen im Denken, Fühlen, Wollen. Die kommen. Und das Typische in der Seelenwelt, im seelischen Erleben dreht sich alles um. Das, was in mir steckt, kommt von außen auf mich zu, im geistigen Erlebnis. Es dreht sich immer um. Das ist am Anfang Leben verwirrend. So, ja.
Das Leben, so kommt uns unser Schicksal immer wieder entgegen.
Nein, ganz genau, so ist es auch im Schicksal. Ich meine, das ist genau in den Menschen, mit denen wir zusammenkrachen und Dinge, die uns von außen entgegenkommen, kommen uns eigentlich unsere eigenen Fehler entgegen in Wahrheit. Weil die werden uns damit präsentiert. Also darum, Selbsterkenntnis hat immer was damit zu tun, hinauszuschauen. Wenn ich hineingrübel, ja, bin ich eher ein braver Mensch gewesen oder ein guter oder ja, ich habe eh brav, bin der Herr Hofrat und habe eh niemand was dann, das ist alles völlig uninteressant. Also daher lernt man zum Beispiel über das eigene Ich vor allem was kennen durch die Schicksalsschläge, die einem passieren. Nicht durch die Pläne und Hoffnungen, die ich habe im Leben zu erreichen. Das ist das Kleingeld im Grunde, sondern alles das, was mir passiert, wo ich sage, na, das hätte ich überhaupt nicht haben wollen. Das ist das, wieso passiert mir das alles? Das ist genau das, da ist das eigene Ich zu finden drinnen. Oder die Aufgabe fürs eigene Ich. Am allerstärksten.
Was ist mit den Geschenken, was uns geschenkt wird?
Naja.
Zum Teil Gnade.
Eigentlich hauptsächlich Gnade. Hauptsächlich Gnade. Ich meine, natürlich kann es, aber am wenigsten eigentlich Verdienst. Es ist eher Gnade, es ist eine Aufforderung oder eine Möglichkeit, die uns geboten wird für die Zukunft, was damit zu tun. Es ist also eher nicht zu sehen als Belohnung, dass ich eh brav war, weil das ist eigentlich aus geistiger Sicht das Selbstverständliche. Das wäre das sozusagen, wenn wir ein normales, unter Anführungszeichen, geistiges Wesen wären, wie die Engelwesenheiten, wie die Erzengelwesenheiten, dann könnten wir solche Fehler gar nicht begehen. Das wäre der Normalfall. Das Normalfall für ein geistiges Wesen ist, dass es sich in Einklang setzt mit der ganzen geistigen Welt. Bei den Engelwesenheiten passiert es so, dass durch Geisterfüllung von oben sie den Schöpferwillen von oben aufnehmen und ihn einfach ausführen. Und sie können keine Fehler machen. Selbst die Widersachermächte sind, wie Steiner immer so schön sagt, abkommandiert worden. Die sind nicht aus eigenem Ding von Haus aus in diese Rolle gefallen, weil sie sagen, ich will das jetzt nicht mehr, sondern ein erster Anstoß wurde gegeben, dass sie in diese Situation gesetzt wurden. Sie wurden sozusagen ein bisschen ferner gerückt
vom geistigen Zentrum und dort ist überhaupt erst die Möglichkeit für sie erwachsen, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit auch haben, aus der sie heraus aber auch Fehler machen können, aus der heraus sie vor allem nicht mehr den vollen Zugang zur Schöpfungsquelle haben, sondern nur mehr zu Teilbereichen und dadurch fast verurteilt sind dazu, nicht mehr im Einklang mit dem Ganzen zu arbeiten, sondern nur mehr mit Teilbereichen und sich dadurch halt das luziferische oder arimanische Reich schaffen. Aber es wäre falsch zu glauben, dass das aus ganz freiem Entschluss ist. So, ich möchte jetzt sagen, Gottheit mit dir nicht mehr, ich baue meinen eigenen Kosmos. Das könnten sie nicht sagen. Sondern sie mussten eigentlich erst in die Position versetzt werden, dass ihnen im Grunde gar nichts anderes mehr übrig blieb, als ihren eigenen Weg zu gehen. Daher ist es auch in gewissem Sinne ein Opfer, das sie bringen. Und beim Menschen ist es halt die schwierige Situation, wir sind natürlich auch dorthin versetzt, einmal in einem sehr geistfernen Bereich mit unserer Erdenwelt. Wir haben aber andererseits die Möglichkeit zum vollen Zugang zur Schöpfungsquelle und zugleich aber auch die Möglichkeit abzuirren, davon Fehler zu machen. Und das macht uns zu so problematischen, zu so schwierigen Wesenheiten, weil wir haben eigentlich nach allen Richtungen irgendwo alles offen und das Ich wächst eben dadurch, dass es das alles in Einklang bringt, dass es sich aus Freiheit heraus mit dem Ganzen in Einklang setzt und den Weg dorthin sucht, aber es bleibt uns auf der anderen Welt, auf der anderen Seite auch nichts anderes übrig, als zuerst einmal durch Fehler durchzugehen. Und wir haben das letzte Mal ganz klarer besprochen, gerade die Erdenwelt, die Welt des physisch, namentlich bis ins Erdelement verkörpert zu sein, da geht es gar nicht anders, als dass da Fehler passieren. Es ist die irdisch-physische Natur, kann nicht fehlerfrei sein. Auch die Natur draußen nicht. Sie kann nicht perfekt sein. Weil sie ist in einen Bereich der Verfestigung geraten, wo sich eben das Geistige nicht mehr vollständig zum Ausdruck bringen kann. Weil sich das einfach, dieses namentlich das feste Element, nicht mehr vollständig hundertprozentig durchformen lässt vom Geistigen. Es ist so abgestorben, dass es einfach nur mehr bedingt formbar ist. Und darum ist aber gerade in der Welt, wo die Fehler möglich sind, ist auch die Freiheit möglich. Das ist der Punkt. Wir können sozusagen im Grunde die Fehler wieder reparieren, bis zu einem gewissen Grad. Zumindest die Fehler in unserem eigenen Wesen. Aber die Erdenwelt ist eine Welt der Unvollkommenheit. Das ist der Punkt. Und das heißt, der Mensch kann auch den Weg zur Vollkommenheit, wobei Vollkommenheit natürlich die verschiedensten Stufen hat, aber Vollkommenheit heißt auf erster Stufe, dass ich mich als geistiges Wesen wieder in vollen Einklang mit der gesamten geistigen Welt setzen kann. Ich kann was Neues hineinbringen, ich kann sie umgestalten, aber ich muss es eben so tun, dass sie sich integriert in das Ganze. Dass sie das Ganze bereichert und nicht als Störfaktor hineinkommt. Das ist nämlich die Problematik dabei. Wenn man wirklich schöpferisch aus dem Geistigen, das heißt nämlich schöpferisch, man kann sich ja fragen, ich bin schöpferisch tätig. Ja, was heißt denn schöpferisch? Wenn ich normal schöpfe, weiß ich nicht, aus der Suppe was heraus, dann ist die Suppe fertig und ich tue es halt in den Teller. Es ist nicht unbedingt eine riesen kreative Leistung, dass ich da was schöpfe und da ein bisschen was hinein. Man muss ja überlegen, was heißt, aha, ich stehe eh alles in der geistigen Quelle fertig, das heißt, ich bin ein besserer Suppenschöpfer irgendwo, wenn ich schöpferisch tätig bin. Nein, es heißt einerseits, ich schöpfe aus dem vollen Geistigen, aber ich gestalte es weiter und ich gestalte es um. Aber ich schöpfe immer aus dem Vollen heraus. Das heißt, es ist in gewisser Weise immer die Ganzheit darin lebendig. Das ist ganz wichtig. Nicht, ich mache irgendwas da separiert vom Ganzen und dann nachher komme ich darauf, das passt zur ganzen geistigen Welt nicht. Also ich nehme eigentlich im Grunde die ganze geistige Welt herein
lass durch mich durchgehen und gestalte um, gestalte weiter. Aber eigentlich immer das Ganze. Auch wenn es nur in einem einzelnen Punkt vielleicht deutlicher herauskommt, aber ich muss eigentlich im Grunde immer das Ganze mitnehmen. Weil in dem Moment, wo ich nur ein Einzelteil gestalte, ist das eben was herausbricht im Grunde und woraus, wo nie garantiert wäre, dass das in das Ganze integrierbar ist. Sondern ich muss, das heißt, ich schöpfe eigentlich immer im Grunde die ganze geistige Welt herein in mich. Und einen kleinen Zipfel davon tue ich jetzt modifizieren. Das ist das Neue, das durch mich hineinkommt. Und das, wenn es sozusagen wieder aus mir herausströmt, ist die gesamte geistige Welt um eine Nuance bereichert. Wenn wir es einmal auf der geistigen Ebene nehmen. Und auf Erden bleibt halt davon zurück, einmal die Spur davon, in Form eines Kunstwerkes oder sonst irgendwas, was ich da gestaltet habe. Aber das ist die äußere Spur davon. Das Eigentliche passiert im Geistigen, dass ich die geistige Welt um etwas bereichert habe. Es nämlich bereichert habe um eine neue schöpferische Möglichkeit, um eine neue gestalterische Möglichkeit. Wir haben auch schon darüber gesprochen, das eigentlich Geistige, wirklich die höchste Spitze, da kann ich nicht sagen, ist groß, klein, dick, dünn, irgendwas, sondern es ist pure Schöpferkraft. Ich kann sie nur ablesen an dem, was sie tut, an ihren Werken. Selber kann ich sie im Grunde gar nicht beschreiben, weil sie ist nicht. Sie ist nicht so oder anders wie. Keiner der Begriffe würde passen. Begriff heißt schon Begrenzung. Das hat keine Begrenzung. Aber ich sehe, wenn ich die geistige Welt bereichert habe, dass sie beim nächsten Werk, das sie hervorbringt, etwas noch Besseres, etwas noch Reicheres hervorbringt. Daran sehe ich, dass sie sozusagen die Schöpferkraft selber gewachsen ist, gereift ist. Und da können wir ganz klein mitwirken. Und zwar wirklich eben mit voller Freiheit. Das ist der Punkt, weil die geistigen Hierarchien über uns nehmen unmittelbar den Schöpfungswillen von oben auf. Und wir bringen unseren eigenen dazu und ergänzen das dadurch. Dadurch entsteht eine völlig neue Art des Schöpferischen überhaupt, weil wir im Grunde jetzt jeder einzelne Mensch so ein Schöpfungszentrum ist, wie es sonst denn nur die Trinität da oben ist, also die oberste Spitze. Und das ist eben bei den geistigen Hierarchien über uns oder zwischen uns und der Trinität eben in dieser Form nicht der Fall. Das ist der riesige Unterschied. Aber es entsteht andererseits die riesige Gefahr, dass jeder einzelne Mensch im Grunde einen eigenen Kosmos schafft für sich. Und dazu wäre es zumindest jetzt noch viel zu früh. Weil dazu unsere eigene Schöpferkraft nicht ausreicht. Also es würde dann passieren, dass wir als Splitter uns abtrennen und dann in irgendeine Separatwelt geraten und eben noch lange ja nicht die Schöpfermächtigkeit erreicht haben, wirklich dieselbe Kraft, die von da oben ausstrahlt, jetzt aus unserem kleinen Zentrum ausstrahlen zu lassen. Weil dieselbe Kraft ausstrahlen zu können, hieße, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, wir nehmen zwar immer die ganze geistige Welt mit hinein, aber wir schaffen es jetzt erst ganz wenig daran zu ändern. Und was wir herausstrahlen, ist im Großen und Ganzen immer nur das, was da gekommen ist, mit einer kleinen individuellen Modifikation. Die würde aber nie ausreichen, um eine wirklich komplette neue Welt zu schaffen noch. Weil da müssen wir schon ganz froh sein, wenn das Kleinigkeiten sind, die wir heute damit machen können. Und die Gefahr ist, dass wir uns sozusagen aus dieser großen Schöpfung abspalten, bevor wir eine vergleichbare Schöpfungskraft entwickeln können. Dann ist das eine Welt, die im Grunde nicht lebensfähig wäre oder die nur sehr eingeschränkt lebensfähig wäre. Man irgendwann in der Zukunft, wenn wir uns gut weiterentwickeln, wird das kommen. Und dann werden sehr, sehr viel mehr Schöpfungen noch entstehen können und noch ein viel größerer Reichtum entstehen. Aber wir sind halt jetzt erst auf der aller ersten Stufe dazu. Vor allem, weil wir jetzt gerade in unserer Zeit überhaupt erst anfangen, es mit der Bewusstseinsseele, das heißt mit Bewusstsein zu machen. Und erst damit kommen wir so wirklich ins Geistige eben mit Bewusstsein hinein. Vorher, das alles andere ist Vorbereitung erst. Und da braucht man noch sehr viel Hilfe. Das heißt, da fängt wirklich erst unsere individuelle Schöpfertätigkeit nämlich an. Selbst kein Künstler, wenn der jetzt einmal angenommen aus der Empfindungsseele oder aus der Verstandes- und Gemütsseele schöpft, dann liegt zwar schon sein Ich irgendwo drin, aber das noch nicht bewusst ist, ist noch sehr viel Hilfe anderer geistiger Wesen drinnen, die jetzt da auch mitmischen und das, wo das eben noch nicht bewusst durchs Ich durchgeht. Das heißt, wir haben noch nicht die Freiheit drinnen. Und die Zukunft wird dem gehören, dass wir ganz bewusst und wach aus dem Geistigen schaffen. Das fängt aber jetzt an. Das fängt an, der wichtigste Punkt ist das, was der Steiner in seiner Philosophie der Freiheit mit der moralischen Fantasie zum Beispiel sagt. Oder mit moralischer Intuition. Es reicht nicht mehr aus, heute mit den Moralregeln. Und was sind die Moralregeln? Sie sind im Grunde nichts anderes als die Gesetze der geistigen Welt. Das heißt, Moralregeln heißt de facto nur, ich führe mein Verhalten, meine Handlungen, meine Taten so aus, dass sie mit der gesamten geistigen Welt im Einklang stehen. Das steckt dahinter. Ich meine, die Formulierungen, wie es dann in den 10 Geboten oder sonst wo drinnen steht, ist natürlich jetzt in menschliche Sprache übersetzt, ist vielleicht manches verfremdet auch irgendwo. Aber dahinter steht, moralisch, das heißt gut, ist das, was mit der Gesamtheit der geistigen Welt im Einklang steht, sich mit ihr verbinden kann. Und auf diesem Gebiet als individueller Mensch schöpferisch tätig zu sein, das heißt nicht nur zu sagen, ich verfolge halt brav, befolge brav die Regeln, die ich gelernt habe, die 10 Gebote und was halt kulturell überliefert ist und das halte ich mir brav. Nicht, dass das über den Haufen geworfen wird, aber es reicht nicht mehr. Weil das sind alles Gesetzmäßigkeiten, die reichen für eine Zeit der Gruppenseelenhaftigkeit. Und nicht das Individuum da ist, sondern wo Menschengruppen da sind. Die 10 Gebote sind natürlich heute immer noch gültig, aber es reicht nicht aus dem Individuum gegenüber. Ich muss eigentlich dem Individuum gegenüber noch etwas dazu bringen. Und das steht sozusagen noch nirgends, das muss ich in dem Moment, wo ich mit ihm zusammenkomme, erst entwickeln in der Situation. Und das wird für die Zukunft immer, immer wichtiger werden. Das ist nämlich die wichtigste schöpferische Tätigkeit. Das ist, weil oft dann gesagt wird, ja, ich bin ja gar kein Künstler, wo bin ich schöpferisch oder was. So sehr ich das Künstlerische schätze, aber das ist das Kleingeld, das ist das Übungsfeld eigentlich dafür. Also die soziale Kunst ist eigentlich die wichtigste heute. Da sind wir heute am stärksten aufgefordert oder da ist es am wichtigsten, dass wir schöpferisch tätig sind. Und da können wir heute schon wirklich schöpferisch tätig sein. Wir können noch nicht ganze Welten und nicht ganze Kosmen schaffen, aber wir können ein soziales Zusammenleben schöpferisch gestalten. Nicht mehr eben durch Instinkte nur und durch überlieferte Moralregeln. Weil selbst wenn man jetzt die 10 Gebote hernimmt, die also alle absolut richtig sind und stimmen, nur auf dem Wege der Überlieferung ist es wie alles, was überliefert wird, äußerlich geworden. Und man versteht den tieferen Sinn oft gar nicht mehr. Muss ganz offensichtlich so sein, weil da steht, du sollst nicht töten, zum Beispiel, um nur ein prägnantes Beispiel zu nehmen. Na, wie schaut es aus auf der Welt? Ja, und wie ist das überhaupt möglich? Und so weiter. Könnte man jetzt viel durchspielen. Was ist, wenn ein Land angegriffen wird, ein Kriegszustand? Was soll ich eigentlich? Du sollst nicht töten, also auch den Feind nicht, natürlich. Aber wie? Und du opferst dafür die ganze Familie und alles. Also es ist nicht so einfach, diese Dinge einzuhalten und wie sind sie einzuhalten und wo mache ich trotzdem Fehler dabei. Es ist, und da haben wir gerade nämlich durch die vielen Regeln, die uns überliefert sind, nämlich habe ich den Eindruck, heute sehr verloren das feine Empfinden für die feinen Unterscheidungen, die es da noch gibt und wo man halt einfach darüber hinwegwischt. Wenn ich jetzt auf den Dante wieder zurückkommen darf, fällt mir gerade so ein Beispiel ein. Da wird also ganz genau unterschieden, also im Bereich der Seligen bereits, also die im Himmel sind. Da gibt es also die unterste Sphäre, das sind die, die Gelübde getan haben, aber sie nicht aus eigenem Verschulden, aber doch gebrochen haben. Weil sie dazu gezwungen wurden, es zu brechen. Und es kommt ganz klar darauf raus, ja, aber dafür sitzt es an der untersten Stelle. Weil, wenn ihr vollkommen gehandelt hättet, hättet ihr jede Gelegenheit genützt, um wieder zu dem Gelübde zurückzukehren. Sei es wurscht, ob es Leben oder sonst was kostet, ganz egal. Das ist das noch Höhere. Weil, entweder ich bin im Einklang mit dem Geistigen oder nicht. Oder es ist verständlich, dass man sozusagen sagt, ja, dann habe ich halt das Gelübde gebrochen und komme durch irgendwie. Ist ja durchaus menschlich verständlich. Aber vor dem Geistigen hat es im Grunde keinen Bestand. Oder nur einen geringeren Bestand. Also es gibt da schon ganz, ganz feine Unterscheidungen. Aber das sind auch Dinge, die man sich dann letztlich heute als heutiger Mensch nur selber befehlen kann. Dann hat es einen Wert, den man aber von niemand einfordern kann, im Grunde von außen. Wie soll ich von wem auf einfordern, du musst dir als Märtyrer opfern, ansonsten zählst du halt nicht. Das kann man nicht von einem Menschen verlangen, man muss Verständnis haben, wenn einer das nicht tut und sich halt dann irgendwie versucht durchzukommen. Wenn er eh schon schaut, dass er wirklich kein anderer zu Schaden kommt dabei, aber dass er irgendwie durchkommt. Dafür muss man Verständnis haben. Weil die Stärke zu haben, wurscht, kostet es Leben, Schmerzen, Folter, weiß Gott was, das durchzustehen, das kann, wenn nur man selber von sich fordern, niemand anderer. Niemand anderer hat auch das Recht dazu, in Wahrheit. Aber das sind die Dinge, die über den geistigen Wert der Individualität entscheiden. Und wir entscheiden eigentlich darüber. Wir geben uns diesen Wert, niemand anderer. Wir sind im Grunde selber dadurch auch immer mehr die Richter über uns selbst. Und wir müssen nur lernen, jetzt in dem Zeitalter dem ins Auge zu schauen. Weil das ist natürlich nicht angenehm, sich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, eigentlich, boah, da warst du ein feiger Hund. Du hättest eigentlich dein Leben opfern müssen. Und warst zu feig, es zu tun. Das muss man als Tatsache dann zur Kenntnis nehmen. Das ist noch nicht so, dass das jetzt das Vernichtungsurteil sozusagen für uns ist. Aber man muss es ertragen können, dass man sagt, da könnte ich noch weiterkommen irgendwo. Das sind Punkte in meiner moralischen Intuition, weiß nicht, da ausbrennt, da renne ich rein und rettet die Leute, dass sag ich, soll ich anderen machen, warte, bis die Feuerwehr kommt. Oder riskiere ich mein eigenes Leben, um hineinzurennen. Wobei das natürlich auch wieder was mit den eigenen Fähigkeiten zu tun haben muss. Ich meine, wenn von Haus aus irgendwo klar ist, ich kann das körperlich oder sonst wie nicht leisten, dann ist es sinnlos, dass ich reinlaufe. Weil auch das ist ein Unsinn, also es einfach nur blind zu opfern und glaubt damit, jetzt habe ich mal eine große geistige Medaille erworben. Weil ich müsste eigentlich sozusagen meine Fähigkeiten, ob das realistisch ist, abschätzen können. Das alles in einem Sekundenbruchteil. Diese Dinge kommen auf uns zu, das heißt moralische Intuition. Da gibt es also kein Nachschlagen in irgendeinem Gesetzesbuch oder Handbuch, was soll ich tun, sondern es heißt Entscheidung in dem Augenblick. Und die kommt dann aus dem Geistigen und die ist völlig schöpferisch, die ist völlig neu im Grunde. Ein anderer wird in derselben Situation aus moralischer Intuition vielleicht ganz anders handeln, weil er ein anderer Mensch ist, eine andere Individualität ist, und es kann genauso richtig sein. Das sind die Dinge, also die Menschheit und unsere Erdentwicklung in die Zukunft führen. Alles, was nur mehr am überlieferten Gesetz hängt und es immer weniger versteht, das wird immer weniger funktionieren. Das ist der Punkt. Heute haben wir die Neigung, über alles immer noch mehr Gesetzesflut zu machen, wobei Gesetz mit Moral sowieso überhaupt nichts zu tun hat im Grunde, sondern es ist halt dient irgendwie dem Ausgleich der Egoismen. Aber es nützt uns nichts mehr, auf die Bibel zu klopfen oder auf sonst irgendwas. Das alleine ist zu wenig. Also da stehen wir jetzt drinnen. Jetzt genau in unserer Zeit, dass das beginnt. Und wir werden daher immer mehr erleben, dass aber auch gegen die alten Ordnungen rebelliert wird. Das ist die andere Seite, weil sie müssen irgendwo sozusagen Platz machen auch für das Neue. Weil die alten Ordnungen, die Überlieferung, nicht, dass wieder die 10 Gebote schlecht sind, aber die Art, wie man mit ihnen umgeht, wie die Menschen damit umgehen und sie zu Zwangsinstrumenten sozusagen machen, du musst und das darfst du, das darfst du nicht und so weiter, die sie also eigentlich selber zu Gott dann als Gott aufspielen und das den anderen aufoktorieren. Das muss zerbrechen, um Platz zu machen, dass sozusagen dieses Schöpferische durch das eigene individuelle Ich spricht. Das muss kommen. Und diese Auseinandersetzung mit den alten Ordnungen, dem Neuen, wo durch das Ich hereinkommen muss, bestimmt zu einem großen Teil die Krisensituationen auch in unserer Zeit heute, de facto. Wobei natürlich vieles jetzt, was vom Orient kommt, also von den alten Kulturen her, eben natürlich noch an dem Alten festhalten will, sieht, wie hier in Mitteleuropa, besonders im Westen hinüber, diese alten Werte verfallen sind de facto, obwohl man sich natürlich in Amerika schwört auf die Bibel und sehr, sehr, sehr anglikanisch oder sonst wie ist, katholisch eh weniger, aber wurscht, also sehr bibeltreu auf jeden Fall ist, aber alles äußerlich, alles eigentlich im Prinzip gerechnet, in Wahrheit im Hintergrund auf den Nutzen. Etwa, weil gerade die Konservativen, die so auf die Bibel schwören, die schwören es aber im Grund für einen kommerziellen Nutzen. Das heißt, sie wollen ihre exakt geordnete Welt, in der sie gut verdienen können. Dabei das ist immer der Hintergrund. Bitte?
Das Verwertbare.
Ja, genau. Also sie benutzen eigentlich die Regeln also für ihre ganz äußeren Zwecke in Wirklichkeit. Das heißt, da ist dieses einmal sehr gute Regelsystem völlig missbraucht worden im Grunde, oder wird missbraucht, zu ganz falschen Zwecken. Und das sehen natürlich die Menschen im Osten, in Asien oder so, bis zu einem gewissen Grad immer noch. Sie sehen jedenfalls diesen Verfall, der passiert, und wollen aber jetzt die alte Ordnung, die eben von oben gegeben wird, immer noch etablieren. Weil sie sehen, also total zerbricht es, und sie wollen jetzt diese von oben, diese Ordnung nach wie vor, wie es früher nicht anders gegangen ist, nach wie vor etablieren. Das geht jetzt ja bis in unsere Kirche hinein natürlich auch, die das auch von oben alles regeln will und sagen will, das ist gut, das ist richtig, und weil der einzelne Gläubige ist ja überfordert mit den Entscheidungen. Nur ist er ja heute auch noch. Die Menschen sind überfordert noch. Nur trotzdem, die Zukunft ist nur dort drinnen, dass der Einzelne die Entscheidung findet und sagt, das ist jetzt in der Situation richtig, wie ich mich verhalte dazu. Und das muss er selber finden. Nicht die Kirche sagt, das soll man verurteilen, das soll man nicht. Geschiedene Kränker Sakrament und die Sodwer, die sind böse und ich muss es entscheiden. Das ist der Punkt. Nicht mehr die Macht und die Autorität einer noch so großen Gemeinschaft. Das ist der Punkt. Ich kann vielleicht zum gleichen Ergebnis kommen, das kann ja sein, aber es muss durchs Individuum hereinkommen. Das ist namentlich jetzt in unserem momentanen Michael-Zeitalter so stark. Wir sind jetzt im Michael-Zeitalter, das hängt mit dem Erzengel Michael zusammen, der eben ganz auf diese Kräfte der Individualität baut, auf den individuellen Menschen. Der individuelle Mensch, der ist im Grunde mit der ganzen Menschheit dann zu tun hat. Das ist, mit der muss er sich eigentlich in Einklang setzen. Der immer sagen kann, aber in meinem Volkszirkel, da fühle ich mich wohl und nur für das soll das gelten. Er muss eigentlich als Individualität fähig werden, mit allen in gewisser Weise umgehen zu können. Da eine richtige Intuition zu finden. Unheimlich schwierig. Ich weiß, das ist noch illusorisch davon zu reden im Grunde, aber dort geht der Weg hin. Und das wird der einzige Weg sein, um dem, was aus dem Osten noch kommt, wenn wir die überzeugen können, sozusagen davon, dass da wirklich Geistiges hereinkommt. Weil das ist natürlich jetzt alles, was von den alten Kulturen kommt, das ist alles das Luziferische irgendwo, da wird immer luziferischer. Und der Luzifer kann eigentlich nur erlöst werden, wenn wir ihm zeigen, wie dadurch das Ich wirklich Geistiges hereinkommt. Das, was ihm nämlich jetzt mittlerweile fehlt, weil er arbeitet mit den Münzen aus der Vergangenheit. Das heißt, mit den geistigen Kräften aus der Vergangenheit, die eigentlich nicht mehr aktuell sind. Und wir können ihn nur besiegen oder sogar erlösen dadurch, dass durch unser Ich wirklich Geistiges hereinkommt, weil sonst spielt er uns immer seine alte Geistigkeit herein, die eigentlich abgestorben ist in Wahrheit und blendet uns mit dem. Wo ich auch was in so vielen esoterischen Strömungen oder so drinnen ist. Es ist alles alte Weisheit von da, die aber nicht erneuert ist, das heißt, die nicht mehr lebt und die daher im Grunde Gift ist für unsere Zeit. Zwar vielleicht wunderschön und beseligend und man fühlt sich wohl dabei und in kleinen Gruppen, die das tun miteinander, ist auch alles ohne Waschtag vielleicht, aber für die Gesamtentwicklung ist es total schädlich im Grunde und insbesondere für jedes einzelne Ich, das daran beteiligt ist, weil es eben dann versäumt. Ich als Individuum muss es hereinholen. Sehr viel bequemer, wenn es im Grunde geliefert bekommt, die fertige Weisheit vom Meister. Und statt dass ich selber die letzte Entscheidung treffen muss. Betrifft auch uns Anthroposophen, wenn man nur sagt, der Steiner hat gesagt, dann ist das zu wenig, dann machen wir genau denselben Fehler, sondern wir sollen das alles nehmen, schöpferisch das Ganze durch uns durchnehmen, aber wir müssen selber was Eigenes daraus machen und den Mut dazu haben. Den Mut auch dazu haben, Fehler zu machen dabei. Wir sind eben in dieser Welt, wo wir unter Garantie Fehler machen. Und wird der schöne Satz im Mysterium dran. Also Erfolg hat, wer Misserfolge nicht fürchtet. Also das muss man riskieren. Und man muss in Kauf nehmen auch, dass man eben wieder mal Schicksal Karma auf sich lädt. Es gibt sogar Situationen, wo man dann praktisch nicht auskommt. Und es ist sozusagen Bequemlichkeit, also naja, lieber tue ich gar nichts, dann kann ich nichts falsch machen, lade ich kein Karma. Das ist das Schlimmste wahrscheinlich dann sogar. Wenn ich denke wieder das Mysterium Drama, da der Capesius in einer früheren Inkarnation in Ägypten stört eine ganze Einweihungszeremonie. Also es bringt es zum Scheitern, die Einweihung. Ganz bewusst, weil also seine Aufgabe unterlässt, ein bestimmtes Wort zu meditieren, geht die Einweihung schief, weil er findet, dass der Einzuweihende nicht reif ist. Obwohl die Priester das alle sagen. So, damit im Grunde eine unausdenkbare Katastrophe zur damaligen Zeit. Also was der da in Unordnung hineinbringt und dann an Karma auch, dass er sich auflädt. Und trotzdem ist es die richtige moralische Intuition, weil in dem Moment, wo er das erkannt hat, dass das eigentlich falsch ist, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, dass der nicht geeignet ist, dass die ganze Methode nicht mehr richtig ist, weil die Priester selber keine Ahnung mehr davon haben und nur mehr Traditionen folgen. So hat er eigentlich verantwortlich gehandelt, indem er sagt, ich muss das unterbinden irgendwo. Und trotzdem lädt er aber Karma auf sich, weil die ganze Ordnung dort im Grund zusammenstürzen lässt.
Also, und er büßt es eigentlich im Grunde, dass er also das, die Schwierigkeiten dann durch mehrere Inkarnationen mitschleppt. Also das heißt, man kann sehr wohl, muss sich bewusst sein, wenn ich aus moralischer Intuition das Richtige tue, kann es trotzdem so sein, weil meine Geistesmacht eben noch nicht so groß ist, dass das wirklich ganz harmonisch passiert, sodass es teilweise ja zerstörerisch wirkt, dass ich trotzdem nicht richtig handle, Karma auf mich lade. Und auch bereit bin, das in Kauf zu nehmen. Und zu wissen, ich muss in Zukunft irgendeinen Ausgleich dafür leisten. Weil wir könnten manche Dinge nur dann vollkommen richtig machen, wenn unsere geistige Kraft, unsere geistige Schöpferkraft eben groß genug wäre. Wenn der Capesius damals die Fähigkeit gehabt hätte, die ganzen Mysterien umzuwandeln und das in andere Bahnen zu lenken, dann hätte er die Zeremonie nicht stören müssen. Dann hätte er die Kraft gehabt, die Priester zu überzeugen, das Ganze in Ordnung zu bringen. Dann hätte er es im Einklang mit der ganzen geistigen Welt getan. So konnte er nur an einer Ecke irgendwo die Notbremse ziehen, sozusagen. Und das ist zu wenig, um sich das Karma zu ersparen. Dessen muss man sich bewusst sein. Also es ist dramatisch eigentlich. Ich kann mit meinen allerbesten Kräften, die ich habe, das Richtige tun und lade trotzdem Karma auf mich, weil meine geistige Kraft zu klein ist, um es wirklich im Einklang mit dem Ganzen zu bringen. Und das ist einfach eine Realität, eine Wirklichkeit in der geistigen Welt, und das stimmt dann eben nicht zusammen. Und das ist die Realität, die da ist. Da nutzt man nichts. Zu sagen, ja, ich habe es ja eh gut gemacht, und was hätte ich denn tun sollen, mehr kann ich gar nicht. Genau das ist das Problem aber. Wir werden dann kein Karma mehr auf uns laden, wenn unsere geistige Kraft so groß ist, dass wir es schaffen, unsere Taten so zu vollbringen, dass sie wirklich mit dem Ganzen vollkommen übereinstimmen. Dann schaffen wir es, kein Karma mehr auf uns zu laden. Also das heißt, ich kann euch keine freundliche Botschaft geben, dass das so schnipp von morgen an geht. Ich brauche nur sei schöpferisch, moralische Intuition, und es wird funktionieren. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es befreit uns noch nicht von allen Lasten, die durch unsere Fehler entstehen. Im Grunde werden wir das wird unsere letzte irdische Inkarnation sein, wenn wir die schaffen, fehlerfrei durchzubringen. Und da werden wir schon natürlich anders mit unserer Körperlichkeit und mit der Erdenwelt anders verbunden sein. Wenn wir das schaffen, die letzte Inkarnation fehlerfrei, dann geht es auf einer höheren Ebene weiter. Das haben in der Vergangenheit einzelne Eingeweihte bereits geschafft. Aber das ist immer ganz, ganz wie Buddha zum Beispiel. Also von dem ja bekannt ist, dass der seine letzte irdische Inkarnation durchgemacht hat, damals, als er als Gautama Buddha verkörpert war, weil es ihm eben in dieser Inkarnation gelungen ist, dieses Erdenleben so zu vollziehen, dass er kein neues Schicksal auf sich geladen hat. Dann, ab dem Moment, besteht die Möglichkeit, sich nicht mehr zu verkörpern auf Erden, das heißt in einer höheren Daseinsebene sich weiterzuentwickeln. Und neben dem Buddha gibt es eben einzelne andere auch, die das geschafft haben. Es gibt sogar manche, die dann trotzdem freiwillig sich wieder inkarnieren, wenn man gewisse Aufgaben nur in einer irdisch-körperlichen Inkarnation erfüllen kann. Es gibt also bei den Eingeweihten so zwei Strömungen, kann man sagen. Manche, die wie Buddha dann nur aus der geistigen Welt herauswirken, und andere, die sich, obwohl sie es nicht mehr für sich selbst müssten, sich trotzdem irdisch verkörpern und hier auf Erden wirken. Und dann immer wieder genötigt sind, natürlich auch diese Inkarnation so zu vollbringen, dass nicht wieder Karma entsteht. Also das ist ein Risiko, muss man nur dazu sagen, weil es ist nicht so ohne weiteres klar, dass wenn ich das jetzt einmal endlich geschafft habe, dass mir nicht vielleicht doch wieder ein Schnitzer passiert. Es ist zwar nicht so wahrscheinlich, weil eben die große geistige Kraft dahinter steckt, aber unmöglich ist es nicht. Also es könnte auch ein großer Eingeweihter, der eigentlich schon
im Geistigen weitergehen könnte, in der rein geistigen Entwicklung, dass der noch einmal stolpert da unten. Das könnte ohne weiteres passieren, weil man muss auch denken, die Angriffe natürlich der Widersachermächte sind dann auch besonders stark. Und die darf man nicht unterschätzen. Also man darf nicht glauben, dass man dann so gefeit davor ist und so, oh ja, das ist der Ahriman, das ist der Luzifer. Das sind schon mächtige Wesenheiten. Die sind eben doch in ihrer zwar eingeschränkten, aber doch in, weil sie haben eine eingeschränkte geistige Kapazität, weil sie nicht den vollen Zugang zur Schöpfungsquelle haben, aber sie haben eine immense Kraft in dem wenigen vielleicht, was sie haben, aber in dem haben sie eine immense Kraft, die also im, weiß ich nicht, Engel, Erzengel, Rang oder noch darüber ist, weil es luziferische Wesenheiten gibt es dann letztlich über alle Hierarchien hinaus und das sind also ordentliche Kräfte und das heißt, die haben schon eine hohe Weisheit und ein hohes Wissen, auch wie sie den Menschen verführen oder auf falsche Bahnen lenken können. Selbst wenn ein hoher Eingeweihter ist. Also die Verführungen werden immer stärker. Also man darf nie glauben, jetzt bin ich endlich auf der Stufe, da kann nichts mehr passieren. Und wenn dann was passiert und wenn die aufs falsche Gleis gebracht werden, kann der Sturz also sehr tief sein. Weil die haben natürlich Interesse daran, so eine hochentwickelte Individualität in ihr Reich zu bringen und dass sie dort eben dann mit dieser Kapazität da wirksam werden. Und dann geht es also in eine sehr fatale Richtung. Das ist also dann wesentlich mehr als irgendein kleiner äußerer Bösewicht, also selbst als ein großer äußerer Bösewicht. Also da kannst du dann namentlich also ins Schwarzmagische und sonst was hineingehen. Also es ist, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, es ist noch wilder als das äußere Weltgeschehen zeigt. Das ist schon wild genug, aber dahinter sind gewaltige Kräfte und sie benutzen natürlich dann alle möglichen äußeren Personen oder Vereinigungen, Logen und Gott, was durch diese wirken können, auch die Widersachermächte und dergleichen. Also wo das Ganze ja noch organisiert und koordiniert wird in einer gewissen Weise. Aber da haben wir es schon mit großen Kräften zu tun und da ist eben dieser Erzengel Michael, dessen Zeitalter jetzt ist, der kann uns sehr viele Kräfte geben, wenn wir freiwillig den Zugang zu ihm suchen. Weil dieses Hereinholen aus der geistigen Welt heißt ja, potenziell steht uns alles zur Verfügung. Wir müssen es nur wollen. Und dieses Wollen heißt aber auch es Können sozusagen, das Hereinholen. Aber wenn, dann können wir sehr große geistige Kräfte hereinholen. Nur wir müssen eben einfach den Willen dazu entwickeln, den freien Willen dazu entwickeln. Weil im Gegensatz zu den Widersachermächten lassen uns die guten geistigen Wesenheiten mittlerweile vollkommen frei. Darin besteht ja ihre Aufgabe jetzt, die Freiheit des Menschen in keiner Form anzutasten. Das heißt, keine Wesenheit da drüben wird sozusagen eingreifen für uns oder uns stärken, wenn wir es nicht wollen. Es ist eigentlich heute schon ein Problem, wie soll ich sagen, den eigenen Schutzengel zu sagen, ja, das soll man Schutzengel tun. Das ist dann, wir müssen ihm eigentlich die Freiheit mittlerweile geben. Wir sind in einem Übergangsstadium, also weil eben die Freiheit aus dem Ich heraus zu entwickeln, beginnt gerade erst. Und das heißt, wir haben noch sehr viel, was eh das Schutzengel, das heißt also die Engelwesenheit, die besonders mit unserer Individualität verbunden ist, die uns zum Beispiel durch die Inkarnationen führt. Also das heißt, der hat den Überblick darüber, den wir halt jetzt zumindest im Erdenleben noch nicht haben. Aber die rufen eigentlich danach, lasst uns frei. Nur dann könnt ihr selber frei werden. Und wenn ihr das verweigert, wir haben es das letzte Mal besprochen, diese schöne Skizze von Steiner, kein Mensch weiß, was das soll, das Kreisel, es geht in der Skizze auf dem Doppelbild eigentlich nach der anderen Seite, aber es ist wurscht. Was soll das? Am Menschen liegt es, ob die mit uns verbundenen Engelwesenheiten absinken. Das tun sie nämlich dann, wenn wir unsere geistige Aufgabe nicht erfüllen, dann müssen sie die Aufgabe erfüllen. Damit behindern wir aber ihre geistige Entwicklung. Und das geht noch dazu peinlicherweise weiter, weil dadurch, dass die sich nicht weiterentwickeln können, können sie die Nächsten nämlich auch nicht weiterentwickeln, weil die dann immer wieder Aufgaben für die darunter übernehmen müssen, die eigentlich schon tun sollten. Das heißt, sie können auch nicht aufsteigen und das geht bis zur Spitze durch im Grunde. Oder wenn wir es geistig entwickeln, können sie aufsteigen. Und das heißt, allein dadurch ist schon in der ganzen geistigen Welt entsteht eine andere Situation. Also das kommt auch noch dazu, dass wir dadurch schon eine ganz andere geistige Atmosphäre auch schaffen. Und aber wenn wir also wirklich in diesen Momenten der Freiheit, ist es eben so, dass nicht einmal unsere Engelwesenheit von sich aus etwas tut, aber sie ist sofort da, wenn wir sie aus Freiheit hereinholen. Dann haben wir ihre Kraft sozusagen, stellt sie uns zur Verfügung, gibt sie uns ab. Weil es ist wirklich gerade dann der Prozess, dass sie Kraft an uns abgibt und selber dadurch höher steigen kann, weil sie eben höhere Kräfte entwickelt. Dann kann sie die unteren uns abgeben. Das ist jetzt eine Schilderung von der anderen Seite. Wenn ich sage, wir entwickeln diese Kraft, kann ich auf der anderen Seite es genauso schildern, es ist die Kraft, die wir von unserem Engel bekommen, weil er sie nicht mehr braucht, weil wir uns geistig angestrengt haben. Das wäre die Schilderung von der anderen Seite jetzt. Und das alles ist aber die letzte Konsequenz von dem Erkenntnis des Guten und des Bösen. Etwa bis dorthin führt uns das, weil es ging ja darum, es heißt ja so schön darin, jetzt ist der Adam geworden wie wir, er erkennt das wie wir, also wie wir die hohen Schöpferwesenheiten und er erkennt das Gute und das Böse. Aber das ist eigentlich die Aufgabe, um die es geht. Also der Sündenfall ist nicht nur ein Betriebsunfall sozusagen, sondern er gibt uns als Menschen auch überhaupt erst die Möglichkeit, das geistige Wesen zu werden, das eigentlich gewünscht und geplant ist von oben sozusagen. Aber wir müssen es nur ausfüllen dann. Weil zur Freiheit kann uns niemand anderer machen. Man kann es nur hinführen und dann sagen, tu. Ich kann da nicht sagen, wie es aus Freiheit weitergehen soll. Das müssen wir selber entscheiden, das ist der Punkt. Aber man hat uns im Grunde bis dorthin geführt. Und darum ist die ganze Geschichte mit dem Sündenfall und so, es ist so eine ambivalente Sache. Also es ist nicht nur eben negativ zu sehen und nicht nur als Betriebsunfall der Schöpfung zu sehen, sondern als notwendiger Durchgangspunkt, auch um den Menschen in die Welt der Freiheit, in die Welt der Fehlerhaftigkeit zu führen, in der er die Freiheit entwickeln kann. Und dann aus der Freiheit zurückzufinden. Das ist teilweise was die Gnostiker sehr gut erkannt haben. Auch. Und daher das ganze Geschehen mit dem Sündenfall und gerade mit der Schlange und das so besonders positiv werten. Das ist ganz interessant. Aber es ist ein hoher Preis, den wir dafür zahlen müssen auch. Also das heißt, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Leiden auch, die wir auf uns nehmen, sind ein Preis für diese Freiheit. Aber das ist das, was uns eigentlich auch der Christus in ganz, ganz hohem Maße vorgelebt hat. Weil dieses irdische Leiden auf sich zu nehmen, freiwillig es auf sich zu nehmen. Und Mensch im vollen Sinn zu sein, heißt eben auch diesen Durchgang durch das Leiden aus völliger Freiheit heraus auf sich zu nehmen. Es auf sich zu nehmen, auch wenn man nicht müsste. Weil wenn ich hineingestoßen werde, dann bleibt mir eh nichts anderes übrig, dann muss ich halt durch. Aber im Endeffekt heißt es, aus Freiheit heraus
durchzugehen, aber eben gerade dadurch aufzusteigen. Und da sind wir natürlich noch weit, weit weg davon. Aber dort liegt die Zukunft der Menschheit drinnen. Nur durch dieses Tor geht es durch. Das ist das eigentlich christliche Element irgendwo. Und darum ist es dann beim Dante zum Beispiel so deutlich formuliert, dass der dann nicht bereit war, durchs Martyrium durchzugehen, im Zweifelsfall, um seinem Gelübde treu zu bleiben, dass der halt zumindest ein bisschen was von seiner Aufgabe versäumt hat. Aber wie gesagt, fordern kann es nur jeder von sich selbst. Und das muss ja in heutigen Zeiten auch nicht immer so im Äußeren passieren. Es geht auch nicht nur um die körperlichen Leiden und Schmerzen sozusagen. Was immer mehr auf uns zukommen wird, wenn wir die geistige Entwicklung machen, ist, dass wir das im Seelischen erleben. Weil alle äußeren Konflikte, alle äußeren Katastrophen sind im Grunde Spiegel des Kampfes in der Seele oder um die Seele. Und je mehr wir in die Vergangenheit zurückgehen, umso mehr mussten diese Kämpfe im Grunde in diesem äußeren Spiegelbild der äußeren Welt eben durchgekämpft werden. Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, umso mehr geht es da mit der ersten Steinkeule und so weiter, was wir uns halt jetzt alles einfallen lassen. Aber der moderne Kampf, der moderne Krieg, wenn ihr so wollt, der im Grunde der Krieg mit den Widersachern ist, der spielt sich im Seelischen ab in Wahrheit. Und nur, man darf nicht glauben, aha, na toll, fein, jetzt endlich brauche ich mich nicht mehr fürchten und das spielt sich im Seelischen ab und äußerlich wird alles friedlich werden, ja vielleicht. Aber die Kämpfe im Inneren werden nicht ohne sein. Die werden nicht ohne sein. Ich meine, das, was in der Apokalypse geschildert wird, der Krieg aller gegen alle, wird sicher nicht nur im Äußeren gekämpft, sondern vor allem auch im Inneren gekämpft, in den Seelen selber gekämpft. Und das heißt, auf das müssen wir uns auch wappnen und bewusst werden, dass eben in der eigenen Seele dieser Kampf toben wird. Weil erleben tun wir es dann einmal in uns. Und das heißt, es werden in der Zukunft bei den Menschen immer bedeutsamer und größer werden die Seelenkrisen, die sie durchmachen und die sie durchstehen müssen und dort sich bewähren müssen und als Ich sozusagen nicht untergehen, im Gegenteil, eben aus dem Ich heraus die Schöpferkraft zu holen, um mit dem fertig zu werden, um diese Harmonien auszugleichen. Das ist das Interessante, im Islam wird da geredet vom Dschihad, nicht wahr? Und da gibt es auch den kleinen Dschihad und es gibt den großen Dschihad. Und der große Dschihad ist der im Inneren ausgekämpft wird, der in der Seele ausgekämpft wird, der ist der eigentliche. Sozusagen der äußere Kampf gegen irgendwas, das ist im Grunde nur die Kleinigkeit. Der große Kampf ist im Innern, sozusagen der Kampf in der eigenen Seele. Das ist selbst dort drinnen. Ich will gar nicht weiter über den Islam oder so reden, aber auch dort ist es drinnen, also ein gewisses Bewusstsein dafür. Und heute wird halt von allen Seiten es aber immer ins Äußere gezogen. Das verschiedene Seiten, die da mitwirken, um das ins Äußere zu ziehen. Nämlich, auch das kann man vielleicht sehen, die vielen äußeren Kämpfe, die heute sind nämlich mittlerweile viel weniger ein Bewältigungsinstrument für diese inneren Krisen, sondern sie sind vielmehr ein Ablenkungsinstrument. Sie sollen die Menschen abziehen davon, mit den inneren Krisen sich zu beschäftigen und mit dem auseinanderzusetzen. Dazu binde ich sie an die äußeren Krisen. An die äußeren Katastrophen, dass sie auch nicht auf die Idee kommen, da hineinzuschauen, weil dort würde die geistige Entwicklung weitergehen. Und das versuche ich nach außen abzulenken. Dazu die ganzen Medien und das alles, was es nach außen zieht. Die ganze Medienberichterstattung oder so ist im, ohne dass das jetzt der einzelne Reporter natürlich überreißt oder mitbekommt. Aber im Grunde dient das alles davon, uns abzulenken von der großen, großen geistigen Herausforderung, von der Auseinandersetzung mit den Widersacherkräften in unserer Seele, in unserem Seelischen, vor der Aufgabe, den Doppelgänger, von dem wir am Anfang gesprochen haben, in uns zu verwandeln, oder diesen Hüter der Schwelle, wenn es dann noch deutlicher wird, oder diese drei Tiere, die dann daraus entstehen. Das alles müssen wir eigentlich verwandeln zum individuellen Menschenbild im Grunde. Das heißt, die drei Tiere müssen sich eigentlich dann im Menschenbild, und zwar in unserem individuellen, nicht in einem allgemeinen, sondern in unserem individuellen Menschenbild harmonisch vereinigen. Der Doppelgänger muss unsere individuelle menschliche Gestalt bekommen. Nämlich die wirklich dann aus dem Geistigen kommt, die nicht mehr diese Flecken halt drinnen hat und diese Verzerrungen in sich hat. Und alles ist heute angetan, uns davon abzulenken. Und das Michaelsprinzip heißt, tauch in dieses Innere ein, fang diesen Kampf zu kämpfen an und lerne zu erkennen da drin diese unterschiedlichen Kräfte. Das, ja, so viel in Kürze einmal für heute als Anregung. Das nächste Mal werden wir uns dann intensiv mit dem Sündenfall beschäftigen. Wir waren jetzt eigentlich eh schon ziemlich, sind wir schon in das Gebiet hineingekommen. Danke.
Und danke.
Danke.